Liebe Gemeinde, in 9 von 16 Bundesländern ist Reformationstag ein Feiertag mittlerweile. Was gibt es zu feiern an diesem Tag? Der 31.10., das ist der Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben soll. Darin ging es um Missstände in der Kirche, die Luther schon lange geärgert haben. Um den Ablasshandel zum Beispiel, dass die Kirche Geschäfte mit der Angst macht. Die Menschen hatten zu Luthers Zeiten große Angst davor, was mit ihnen geschieht, wenn sie gestorben sind. Fegefeuer und Hölle wurden in Predigten gerne und oft in bunten Farben ausgemalt, um die Angst wachzuhalten. Die Kirche machte den Menschen damals ein unmoralisches Angebot. Zahle Geld dafür, dass dir deine Sünden erlassen werden. Oder deinen Lieben, die schon gestorben sind und gerade auf kleiner Flamme gegrillt werden. Du hast es in der Hand, dass ihre Qualen bald aufhören und dass deine nicht allzu lang werden. Alles Quatsch, schreibt der bibelfeste Theologieprofessor Martin Luther. Das ist alles eine Masche einer geld- und machtgeilen Kirchenelite, die ein perverses Spiel mit der Angst der Menschen spielt. Sie sollen dem Papst die größte Kirche der Welt finanzieren, das ist die Wahrheit, und den Bischöfen ihr Luxusleben. Mit der Heiligen Schrift hat das alles überhaupt nichts zu tun und lässt sich auch nicht daraus begründen. Die kannte Luther nämlich wie kaum ein anderer zu seiner Zeit. Besonders ein biblischer Autor hat es Paulus besonders angetan, der Apostel Paulus. Ein Seelenverwandter Luthers, vermutlich in mancher Beziehung. Paulus hatte wie Luther auch einst Scherereien mit dem religiösen Establishment. Die Gegner des Paulus waren ehemalige Pharisäer, wie er, die Christen geworden waren. Sie waren der Ansicht, dass nur Juden Christen sein können. Denn Jesus war schließlich der lang erwartete Messias der Juden. Heidenmission, wie Paulus und andere sie betrieben, das war ihnen ein Dorn im Auge. Sie akzeptierten wohl, dass Gottes Geist diese Fremden zum Glauben an Jesus Christus bewegt, aber es war ihnen wichtig, dass alles in geordneten Bahnen läuft. So schickten sie von Jerusalem aus Abgesandte in die heidenchristlichen Gemeinden des Paulus, nachdem der abgereist war, und diese Abgesandten predigten den Heidenchristen, dass sich die Männer beschneiden lassen und dass alle zusammen sich auf den Gehorsam zur Tora verpflichten müssen, damit sie bei Gott angenommen sein können. Sonst würde ihr Glaube ins Leere laufen, denn Gott hat doch seine Verheißungen schließlich ausschließlich den Juden gegeben, nach ihrer Auffassung. Aber Gott hätte doch immerhin ein weites Herz und würde es akzeptieren, wenn Heiden zum Judentum konvertieren, wenn sie Beschneidung und Gesetz auf sich nehmen. Als Paulus von diesen Aktivitäten hörte, da wurde er richtig sauer. Und er beschloss, den betroffenen Gemeinden in Galatien zum Beispiel einen Brief zu schreiben und ihnen in aller Deutlichkeit vor Augen zu stellen, was da in seinen Augen auf dem Spiel stand. Hören wir selber, was er damals geschrieben hat. Ich lese aus dem Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Joch der Knechtschaft, Christus wird euch nichts nützen, ihr habt ihn verloren, ihr seid aus der Gnade gefallen. Paulus fährt hier schwere Geschütze auf. Er will die Galater mit aller Kraft davon abbringen, dass sie sich auf diesen Weg begeben, den die Jerusalemer Gesetzesprediger ihnen weisen. Warum? Worum geht es da eigentlich? Im Grunde geht es um die Frage, was muss ich tun, um bei Gott dazuzugehören? Um zu Gottes geliebten Menschen zu gehören, die in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein dürfen. Was muss ich dafür tun? Die Jerusalemer sagen, du musst Teil seines Volkes werden. Ganz einfach. Und wie das geht, steht in der Tora. Lass dich als Mann beschneiden, wie alle Israeliten seit Abraham, wie es in der Tora steht, seit Mose, und verpflichte dich, das Gesetz zu halten, so wie es junge Männer und Frauen tun, wenn sie in Israel erwachsen werden und Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa feiern. Dann gehörst du dazu, zum Volk Israel, und wenn du an den Messias Jesus glaubst, dann auch zur Schar der Erwählten. Für Paulus ist das ein Irrweg. Die Frage, was muss ich tun, um dazuzugehören, hat Gott durch Jesus Christus ein für alle Mal beantwortet. Du musst gar nichts tun. Du kannst nicht mal was tun. Ganz im Gegenteil, Gott tut alles, damit du endlich glaubst, dass du schon immer dazugehörst. Er sucht nach dir und trägt dich auf den Schultern zurück zur Herde, von der du dich verirrt hast. Du gehörst schon immer zu denen, die Gott, der Schöpfer, gewollt hat, die er geschaffen hat und die er geliebt hat. Es war die Mission Jesu von Nazareth, diese gute Nachricht unters Volk zu bringen, mit seinen Worten und mit seinem ganzen Leben, sogar mit seinem Sterben. Wir können nichts weiter tun, als Ja und Amen dazu zu sagen. Dazugehören, das ist ein Riesenthema. Bei Paulus, bei Luther und auch bei uns heute. Zugehörigkeit, das ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Jeder will irgendwo dazugehören. Wir sind soziale Wesen. In der Vereinzelung geht es den meisten von uns nicht gut. Wir wollen zu einer Familie gehören oder zu einem Freundeskreis, zu einer Interessengemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft, einer Lebensgemeinschaft. Und wir geraten in Stress, wenn wir aus einer Gemeinschaft herausgerissen werden und kommen erst zur Ruhe, wenn wir in eine neue integriert sind. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin Experte im Herausgerissenwerden aus Zugehörigkeiten. Ich bin als Kind und Jugendlicher 7-mal umgezogen, davon 4-mal in ein anderes Bundesland. Und ich habe in der 1., in der 3., in der 6. und in der 10. Klasse die Schule gewechselt. Es wurde zunehmend schwieriger, dazuzugehören. Bei meinem Weg zum Glauben stand das Thema Dazugehören unbewusst im Hintergrund. Als 18-Jähriger war ich fasziniert davon, dass in der Gemeinde Menschen zusammengehören, die äußerlich nichts miteinander gemeinsam haben. Sie sind nicht miteinander verwandt, sie haben nicht dieselben Interessen, sie haben nicht denselben Bildungsstand, sie haben nicht denselben sozialen Status. Sie verbindet etwas anderes, das nicht an bestimmte Menschen oder Orte gebunden ist. Der Glaube an Jesus Christus. Ein Glaube, der alle einschließt und niemanden ausschließt. Ein Glaube, der die Hoffnung und die Kraft bietet, sich zum Besseren zu verändern. Das hat mich begeistert. Ich wollte dazugehören und ließ mich taufen. Die erste Liebe hielt ein paar Monate. Das kennt man. Dann kamen die Forderungen und Auflagen, wie man ein besserer Christ wird, wie man die Sünde überwindet, wie man sich vom Bösen fernhält, welche Geistesgaben man braucht, wo der Heilige Geist noch spürbarer wirkt als in der eigenen Gemeinde. Die Probleme, mit denen Paulus und Luther zu kämpfen hatten, sind immer noch da. Immer noch gibt es welche, die wie die Jerusalemer behaupten, unser Christsein sei erst vollständig, wenn. Wir gehören erst zu den Gesegneten Gottes so richtig dazu, wenn. Heute ist das nicht die Beschneidung und die Tora. Es ist die Art, die Bibel zu lesen. Es ist die Art, zu singen, Lobpreis zu machen, die Art zu sprechen sogar, der Lifestyle. Und viele machen ein Geschäft damit, wie zu Luthers Zeiten der Papst. Nicht ganz so unverschämt, aber immerhin. In den USA sind der christliche Musikmarkt, christliche Lifestyle-Produkte, christliche Privatschulen und Unis und sogar christliche Freizeitparks ein echter und großer Wirtschaftsfaktor. Sie definieren Zugehörigkeit über Konsum bzw. Ausbildung. Vor 3 Wochen hatten wir Christopher Rinke hier zu Gast in der Gemeinde, den Regionalreferenten des Dienstbereiches Mission unseres Bundes für Süddeutschland. Und er hat mit uns nachgedacht über das Thema Mission. Was ist unsere Mission eigentlich? Wie würden wir das heute formulieren und leben? Wie erreichen wir die Menschen in unserem Umfeld mit dem Evangelium? Es hat sich gezeigt, dass die alten Methoden nicht mehr funktionieren. Zeltmissionen, Wochenevangelisation, Traktate verteilen. Selbst zum Alpha-Kurs kamen nach 10 Jahren in unserer Gemeinde hier am Ende keine Gäste mehr. Und das ist nicht nur hier so, das ist eine allgemeine Entwicklung. In den 60er Jahren konnten die Evangelisten in Deutschland noch anknüpfen an ein allgemeines Schuldgefühl, das viele Menschen nach dem Krieg in sich trugen. Heute treiben andere Dinge die Menschen um. Nicht, dass Schuld und Vergebung keine Rolle mehr spielten, das tun sie ganz sicher, aber es gibt kaum noch eine Angst vor Fegefeuer und Hölle, vor ewiger Verdammnis und Verlorenheit. Eine Zeit lang haben die Evangelisten die noch vorhandene Restangst kräftig verstärkt, bevor sie mit der erlösenden Botschaft von Jesus dem Retter kamen. Auch das funktioniert heute kaum noch. Christopher Rinke hat die 21 Teilnehmer in Kleingruppen aufgeteilt mit der Frage, was sind heute die Sehnsüchte der Menschen? Was treibt die Menschen um heute? Und welche Antwort hat das Evangelium auf diese Sehnsüchte der Menschen? Das muss allem vorangehen, wenn wir wirklich relevant mit Menschen über das Evangelium sprechen wollen. Was wollen wir Menschen eigentlich heute? Was sind unsere Themen? 4 Gruppen gab es und in allen 4 Gruppen ging es an vorderster Stelle um das Thema Zugehörigkeit, dazugehören. In allen Variationen, gesehen werden, gehört werden, wahrgenommen werden, Interesse an der eigenen Person erleben, Gemeinschaft, Freundschaft, gelingende Beziehungen, Anerkennung, Wertschätzung erfahren. Das habe ich von den Plakaten mal rausgeschrieben. Es gab auch andere Sehnsüchte, die formuliert werden, aber die Sehnsucht nach Zugehörigkeit wurde am häufigsten genannt und am breitesten aufgefächert. Dazugehören. Die Zeit der Pandemie hat hier große Löcher gerissen. Für viele, die nicht in intakten Familien oder Beziehungen leben, waren die Zeiten des Lockdowns existenzielle Krisen. Welche Antworten können wir vom Evangelium her auf die Sehnsucht nach Zugehörigkeit geben? Gemeinde ist in erster Linie Gemeinschaft. Sie ist offene Gemeinschaft, die niemals zu einer geschlossenen Gesellschaft werden kann. Es gab in den letzten Jahrzehnten einen Wandel in der Art, wie neue Menschen in die Gemeinden integriert werden. Früher galt das Schema Behave, Believe, Belong. Also benimm dich zuerst so, dass du da reinpasst, dann fang an zu glauben, was die da drin glauben und schließlich gehör dazu, indem du dich taufen lässt oder ein Zeugnis vor der Gemeinde gibst. Die aufkommenden Jugendkirchen der 2000er Jahre haben das umgedreht. Bei ihnen galt und gilt Belong, Believe, Behave. Also fühl dich zuerst willkommen und mach mit deinen Gaben, die dir Gott geschenkt hat. Entdecke dabei den Glauben derer, unter denen du dich da bewegst und ändere schließlich dein Verhalten. Dieses neue Schema hat einen stillen Siegeszug durch die Gemeinden angetreten, nicht nur durch die Jugendkirchen. Auch bei uns muss man sich nicht zuerst anpassen an die hiesige Art zu glauben und man muss nicht erst Mitglied sein, um sich zugehörig zu fühlen. Viele, die hier mitmachen bei uns, die musizieren, die moderieren, die Gruppen leiten, das Kirchencafé ermöglichen, die putzen und sich an vielen anderen Stellen einbringen, sind keine Mitglieder, aber sie fühlen sich zugehörig. Mitgliedschaft wird nicht nur bei uns, sondern kirchenübergreifend als weniger wichtig angesehen. Insofern ist der Mitgliederverlust der Kirchen nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass der Glaube weniger wird. Ich gestehe, dass ich manchmal trotzdem Panikattacken bekomme, wenn ich Jahr für Jahr sehe, dass unsere Mitgliederzahlen sinken. Gleichzeitig ist unser Kassierer relativ entspannt. Allerdings sagt er, dass der Haushalt von wenigen Großspendern bestritten wird und dass eine große Anzahl Gemeindenutznießer sich überhaupt nicht am Gemeindehaushalt beteiligen. Zugehörigkeit bedeutet irgendwann auch Verbindlichkeit, sonst kollabiert das System, zu dem man gehören will. Aber ich will jetzt nicht in Richtung Spendenaufruf abbiegen, nicht mal in Richtung Aufruf zur Mitgliedschaft, auch wenn es gerade heute neue Flyer dazu gibt und auch eine neue Folie. Zufall oder auch nicht. Ich will das stark machen, was Paulus den Galatern geschrieben hat. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Denn in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Zur Freiheit befreit. Was bedeutet das? In den Evangelien gibt es zwei Geschichten, in denen jemand zu Jesus kommt und danach fragt, wie kann ich in Ewigkeit zu Gott gehören? Der eine ist Nikodemus und der andere ist der reiche Jüngling. Zu Nikodemus sagt Jesus, das Reich Gottes betrittst du überhaupt nicht durch deinen eigenen Willen oder dein eigenes Tun. Es widerfährt dir von Gott her wie die Geburt dem Kind. Du wirst da hineingeboren. In dir erwacht etwas zum Leben, das da bisher nur angelegt war, von dem du bestenfalls eine dunkle Ahnung hast. Und wenn es soweit ist, dann erweckt Gott dieses wahre Ich in dir zum Leben. Dann ist die Frage nach Zugehörigkeit zu Gott für dich umfassend beantwortet. Und vorher, bevor das geschehen ist, lässt sie sich überhaupt nicht beantworten. Dem reichen Jüngling sagt Jesus etwas anderes. Aber erst bevor er ihm was sagt, guckt er ihn an und er gewinnt ihn lieb, heißt es da. Denn er spürt, den hindert etwas daran, mit mir zu gehen und von mir zu lernen, wie man das ewige Leben hier und jetzt bereits hat. Ihn hindert sein Reichtum. Er muss das loslassen, was ihn hindert. Nicht mehr tun für Gott, sondern weniger festhalten. Das kann man nicht verallgemeinern. Das sage ich hier gerne nochmal. Nicht, dass wir alle unseren Reichtum loslassen müssen. Nur dann, wenn er uns hindert, mit Jesus zu gehen und von Jesus zu lernen. Und der Reichtum ist bei weitem nicht das Einzige, was uns hindern kann. Uns kann auch das Thema Erfolg hindern oder ein bestimmtes Gottesbild, das uns eingeimpft wurde, oder ein Selbstbild, Vorstellungen vom Leben, Gewohnheiten, bestimmte Beziehungen und Lebensmuster. Es gibt vieles, das uns hindern kann. Und wenn Jesus uns liebgewinnt und uns anschaut und sagen muss, lass das los. Es hindert dich daran, Jesus nachzufolgen und von ihm zu lernen, dass du in Gottes Augen längst schon dazugehörst. Die Gemeinde ist heute der Ort, wo wir mit Jesus gehen und von ihm lernen. Nicht der einzige Ort, natürlich, aber ein wichtiger Ort. Wir sind hier Experten für Zugehörigkeit oder können es werden. Hier ist jeder willkommen, der mit suchendem Herzen und in guter Absicht kommt. Kinder, Sünder, Ausländer, Kranke, dafür gibt es Geschichten in der Bibel, sie alle sind Jesus willkommen. Hier herrscht die Freiheit der Kinder Gottes. Hier gilt nur der Glaube etwas, der durch die Liebe tätig ist, sagt Paulus. Wie bringen wir zum Ausdruck, was wir von Jesus gelernt haben? Wie werden wir tätig durch die Liebe? Wie machen wir deutlich, dass alle willkommen sind bei Gott? Dass die Sehnsucht nach Zugehörigkeit hier gestillt werden kann? Die Gemeindeleitung hat im Nachgang zum Seminar mit Christopher Rinke darüber nachgedacht, wie wir mehr Zugehörigkeit ermöglichen können, mehr Gefühl von Zugehörigkeit, mehr dieses Erleben, mehr Gemeinschaft, mehr gesehen werden, mehr Interesse am anderen. Das geht am besten über persönliche Begegnungen. Das Kirchencafé ist dafür wichtig. Hauskreise genauso, Bibelstunde, Seniorenkreis, der Winterspielplatz, die Nähzeit, das Frühstück extra. Uns ist das alles noch nicht genug. Wir haben von einer Möglichkeit geträumt, auf kurzem Weg zu spontanen Aktivitäten in kleinen Gruppen einladen zu können. Es gibt eine Smartphone-App, die so etwas kann, was wir uns da wünschen. Ein gemeindeinternes Netzwerk, offen für alle, die wollen, ein digitales schwarzes Brett für Aktivitäten, für Gebetsanliegen, Empfehlungen für Lesenswertes, Kinofilme, Musik, Hilfsangebote, Hilfsgesuche, Infos aus unserer Gemeinde und darüber hinaus. Methodisten, FEGs und Württembergische Landeskirche arbeiten schon damit, allerdings kostet das Geld und deswegen denken wir erstmal darüber nach und reden darüber. Wenn euch das interessiert, fragt jemanden aus der Gemeindeleitung, die wissen Bescheid, fragt mich. Vielleicht gibt es auch bessere Wege, denn nicht jeder hat ein Smartphone, aber doch sehr, sehr viele. Ich denke, wir haben einen ganz großen Schatz unter uns. Dieses, dass wir Zugehörigkeit ermöglichen können. Wir können Menschen in unsere Mitte nehmen, die das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Nicht zu Menschen und auch nicht zu Gott. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die andere mit hineinnehmen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich kann heute noch genau die Namen derer sagen, die mich mit hineingenommen haben bei den vielen Neuanfängen, die ich gemacht habe als Kind und als Jugendlicher. Es ist unschätzbar wichtig, dass wir den Blick Jesu lernen, mit dem er den reichen Jüngling liebgewonnen hat. Es ist ein Blick, der Seelen rettet, buchstäblich. Heute ist Reformationstag. Der Tag, an dem wir feiern, dass Dinge in der Kirche neu, besser, anders werden können. Lasst uns doch mit dem Blick Jesu auf unsere Gemeinde und auf die Menschen in ihr und um sie herum schauen und sie neu, anders, besser denken, glauben und machen. Unsere Gemeinde. Amen.